HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Das Amulett und das Mädchen. Der Autor Klaus Hillenbrand zeichnet die Leidensgeschichte einer Jüdin im Holocaust nach. Mehr Mut zur Kontroverse, eine Diskussion über die Bedeutung und Rolle der jüdischen Museen und mehr als nur Wissen vermitteln, jüdischer Religionsunterricht in Hessen. Im zweiten Teil der Sendung beschäftigt sich dann Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der aktuell ja durchaus brisanten Frage, wie sieht ein Jude aus? Das, wie gesagt, in etwa einer Viertelstunde nach den Nachrichten aus der jüdischen Welt. Zu unserem ersten Beitrag. Es ist gut 2 Jahre her, da las Klaus Hillenbrand die Meldung einer Nachrichtenagentur. Er ist Redakteur bei der Tageszeitung Die Taz in Berlin. Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem berichtete damals über ein silbernes Amulett, das auf dem Gelände des früheren NS-Vernichtungslagers Sobibor in Polen gefunden worden war. Diesen Glücksbringer hatte man dem jüdischen Mädchen Carolina Kohn zuordnen können. Und deshalb suchte die Gedenkstätte nun deren Familienangehörige. Hillenbrand schrieb zunächst eine kurze Meldung für seine Zeitung, später noch einen ausführlichen Bericht. Aber die Geschichte ließ ihn nicht los. Am Ende ist ein Buch daraus geworden.
Etwa 1,5 Millionen jüdische Kinder sind ermordet worden im Holocaust. Und über die allermeisten dieser Kinder weiß man gar nichts. Bei Carolina war es eben so, dass sich niemand an Carolina als Kind erinnern konnte. Und ich hatte die Vorstellung, ich könnte diesem einen Mädchen von diesen 1,5 Millionen ein Gesicht geben.
Etwa 250.000 Juden sind im Vernichtungslager Sobibor ermordet worden, unter ihnen rund 17.000 deutsche Juden. Anders als in Auschwitz ist in Sobibor heute ein großer Wald gewachsen. Um die Vernichtung zu verschleiern, versuchten die Nazis ihre Mordtaten perfekt zu kaschieren. Im Jahr 2007 begann der israelische Archäologe Yoram Chaimi dort, im Boden zu graben. Er suchte Spuren seiner Verwandten, die dort ermordet worden waren. Bei den Ausgrabungen fanden Chaimi und seine Helfer unter anderem das Amulett von Carolina Kohn, wie er im Jahr 2017 dem israelischen Online-Portal Ynet erzählte.
In diesem Jahr wurden wir beauftragt, die Gegend zu inspizieren, wo möglicherweise die Baracke gestanden hatte. Dort mussten sich die Frauen nackt ausziehen und ihre Haare wurden geschoren. Die Holzhütte befindet sich etwa 40 Meter südlich der Gaskammern. Dort fanden wir einige kleine Gegenstände. Ich war nicht direkt vor Ort, als die polnischen Hilfsarbeiter das Amulett fanden. Aber als sie die hebräischen Buchstaben erkannten, fragten sie mich und ich las vor. Mazal Tov.
Auf Hebräisch viel Glück. Diese Worte wurden über Carolinas Geburtsdatum eingestanzt. Der hebräische Buchstabe He auf der Kehrseite steht für Gott. Solch ein Talisman hing über dem Bett von Babys und sollte sie schützen vor dem bösen Blick von Dämonen, schreibt der Autor Klaus Hillenbrand. Er fand heraus, das Amulett wurde wohl in den Jahren 1928 und 1929 den Eltern aller Neugeborenen der israelitischen Gemeinde in Frankfurt verteilt. Übrigens auch an Anne Frank, die nur 3 Wochen vor Carolina Kohn geboren wurde. 2 Jahre ist Klaus Hillenbrand Carolinas Spuren nachgereist. Er fuhr nach Frankfurt am Main, wo sie gelebt hatte, nach Darmstadt und Bad Orb, die Geburtsorte ihrer Eltern, in die weißrussische Hauptstadt Minsk, wohin die Familie 1941 in ein Ghetto interniert wurde, und nach Sobibor, wo das Amulett gefunden wurde.
Carolinas Familie war sehr, sehr arm. Also wir wissen, dass der Vater im Ersten Weltkrieg als Soldat für Kaiser und Vaterland gekämpft hat und dabei einen Lungendurchschuss erlitt und dadurch invalide wurde. Er war eben schon deutlich über 50 Jahre alt, als die Nazis an die Macht kamen, war er faktisch arbeitsunfähig. Das heißt, die Familie lebte von sehr, sehr dürftigen Sozialleistungen durch die jüdische Gemeinde von Frankfurt am Main.
Akribisch zeichnet Hillenbrand Carolinas Leidensweg nach. Es sind gerade die banalen Details, die am meisten schockieren. Zum Beispiel die tägliche Tortur der jüdischen Kinder auf dem Weg zur jüdischen Schule – Sie wurden von christlichen Kindern beschimpft, bedroht und verprügelt. Klaus Hillenbrand sagt, gerade jetzt in Zeiten von wachsendem Judenhass sei es wichtig, an die Shoah zu erinnern. Seine lange Recherche in diesem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte endet mit einer erhellenden Note. Am 13. November 2017 wurden in Frankfurt 4 Stolpersteine verlegt für die 4-köpfige Familie Kohn. An der Feier nahmen 34 ihre Familienangehörigen aus aller Welt teil.
Igal Avidan über Das Amulett und das Mädchen, so heißt das Buch des Berliner Zeitungsjournalisten Klaus Hillenbrand, in dem er die Leidensgeschichte eines 16-jährigen Mädchens im Holocaust akribisch nachzeichnet. Das Buch ist erschienen im Verlag Hendrich und Hendrich. Welche Rolle spielen eigentlich die jüdischen Museen für die Ausprägung einer Gedenkkultur und für gesellschaftliche Debatten, gerade angesichts des neuen Antisemitismus? Generell sind ja Museen der Vergangenheit und der Erinnerung verpflichtet, aber das, was sie tun, wirkt auch immer in die Gegenwart hinein. Sollen gerade die jüdischen Museen darüber hinaus eine aktive gesellschaftspolitische Rolle übernehmen? Darüber diskutierten Vertreter mehrerer jüdischer Museen kürzlich auf einem Podium im Jüdischen Museum in Fürth. Thomas Senne hat die Debatte für uns verfolgt.
Was ist das Verhältnis von jüdischen Museen zu Geschichtspolitik? Was ist das Verhältnis jüdischer Museen zu den Bedürfnissen jüdischer Gemeinden nach Identifikation oder nach einer klaren Definition jüdischer Identität? Das, würde ich sagen, sind im Moment die beiden großen Diskussionsfelder, die in diesem Jahr sich gezeigt haben. Und die werden auch nicht verschwinden, die werden uns in den kommenden Jahren weiter beschäftigen.
Fragen, die von der Leiterin des Jüdischen Museums Frankfurt, Mirjam Wenzel, aufgeworfen wurden und im Mittelpunkt der gut besuchten Fürther Podiumsdiskussion standen. Sind jüdische Museen nun Identitätsmuseen, historische Museen, Orte von Kunst und Kultur oder gar alles zusammen? Und was bedeutet der Begriff jüdisch in diesem Zusammenhang überhaupt?
Gerade in Deutschland angesichts der deutsch-jüdischen Geschichte wäre es fatal, eine eindeutige Definition dessen vorzunehmen, was jüdisch ist. Jüdische Museen müssen die Definition dessen, was jüdisch ist, offen lassen. Wir in Frankfurt haben eine ganz klare, wir sagen, wir haben eine kulturelle Definition von Jüdischkeit. Das heißt, für uns gilt nicht das Religionsgesetz, sondern es geht um einen kulturellen Bezugsrahmen, denn genau das macht deutsch-jüdische Geschichte unserer Ansicht nach aus. Und das ist schon mal etwas, sagen wir mal, was kontrovers ist.
Beim Gezerre um die jeweilige Deutungshoheit jüdischer Museen seien Konflikte von vornherein vorprogrammiert, so der übereinstimmende Tenor bei der Diskussionsveranstaltung.
In Deutschland ist die Mehrheit der jüdischen Gemeinden orthodox geführt, obwohl die meisten Mitglieder gar nicht orthodox sind. Aber das orthodoxe Judentum hat eine ganz bestimmte Sicht des Judentums und ein jüdisches Museum, das Judentum in seiner Vielfalt zeigt, steht natürlich in einem Widerspruch zu dem.
Gab Bernhard Purin zu bedenken, Direktor des Jüdischen Museums München. Für einen Drive der Kontroverse, also für Mut auch zu durchaus provozierenden Ausstellungen, plädierte die Judaistin und Kuratorin Felicitas Heimann-Jelinek. Beim Führen eines Museums müsse allerdings der Unterschied zwischen Präsentieren und Repräsentieren beachtet werden, nämlich entweder unterschiedliche Positionen zu einem Thema zu Wort kommen zu lassen oder ausschließlich als Sprachrohr einer bestimmten Gruppe zu fungieren. Doch nicht nur im jüdischen Kontext, das zeigte die anregende Diskussion, auch sonst im gesellschaftlichen Diskurs werden jüdische Museen immer wieder als Störfaktoren angesehen. Auf jeden Fall aktiv sollten sich diese Einrichtungen gegen Bevormundung und einen zunehmenden Antisemitismus wenden, meinte die Leiterin des veranstaltenden Jüdischen Museums Franken, Daniela Eisenstein. Ihre Frankfurter Kollegin Mirjam Wenzel formulierte abschließend, worin sie in erster Linie die Aufgabe eines jüdischen Museums sieht.
Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Museen in diesem Land Orte der Diskussion und der Debatte sind, an denen eine Pluralität von Stimmen Gehör finden kann, die nicht unbedingt ansonsten diese Sichtbarkeit hätte, wie wenn wir sie ihnen nicht verleihen würden.
Störfaktor jüdische Museen. Das war der Titel einer Diskussion in dieser Woche im Jüdischen Museum in Fürth. Thomas Senne berichtete. Dass an eigentlich allen Schulen in Deutschland christlicher Religionsunterricht angeboten wird, ist fast eine Selbstverständlichkeit. Im Blick auf den Islamunterricht gibt es in mehreren Bundesländern unterschiedliche Modelle. Aber wie sieht es eigentlich mit dem jüdischen Religionsunterricht aus? Bisher entdecken und lernen die meisten jüdischen Kinder ihren Glauben hauptsächlich in der Synagogengemeinde. Aber es gibt ihn auch, den jüdischen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen, wenn auch nur vereinzelt. In Hessen immerhin ist einer der ganz wenigen jüdischen Religionslehrer tätig.
Shalom, Kita. Shalom,
More. Jedes Mal, wenn Marc Krasnow in die Klasse kommt, begrüßen sich seine Schüler und er so. Guten Tag, Klasse, heißt das übersetzt. Umgekehrt grüßen die Schüler zurück. Guten Tag, Lehrer. Der 31-Jährige ist der erste Pädagoge für jüdischen Religionsunterricht an einer staatlichen Schule in Hessen und einer von vier deutschlandweit. Meistens besuchen jüdische Kinder und Jugendliche den Religionsunterricht in ihrer Gemeinde. Jüdische Religionslehre gehört aber an die Schule, findet Marc Krasnow. Genauso wie Mathematik, Deutsch oder Biologie. Das sei wichtig für den Stellenwert des Fachs, habe aber auch ganz praktische Gründe.
Die Gemeinde ist eher ein Ort der Begegnung und die Schule ist eher ein Ort des Lernens. Das heißt, in der Gemeinde begegnet man sich primär und lernt ein bisschen. Und in der Schule lernt man primär und begegnet sich ein bisschen.
Heute ist eine Ausnahme. Der Unterricht der Oberstufenklasse findet nicht, wie sonst, in der Diltay-Schule in Wiesbaden statt, sondern in der jüdischen Gemeinde. Denn diese Woche feiern Juden Sukkot, eine Art Erntedankfest. In einer selbstgebauten Laubhütte aus Planen, Ästen und Zweigen sitzen die Schüler jetzt. Und Gäste haben sie auch. Ein paar nichtjüdische Schüler von der Modellschule Obersberg in Bad Hersfeld. Gemeinsam nehmen sie an einem Antisemitismusprojekt teil. In einigen Wochen interviewen sie Uwe Becker, den hessischen Antisemitismusbeauftragten. Dafür bereiten die Schüler Fragen vor. Julia hat viele Ideen. Die 17-Jährige besucht den Unterricht von Marc Krasnow seit 2 Jahren. Sie erzählt, was sie so lernen.
Jüdische Philosophie, jüdische Tradition, jüdische Geschichte. Früher in der Gemeinde war es tatsächlich sehr entspannt und nur die Feiertage, bisschen hebräisch und so. Bei Herrn Krasnow ist es deutlich anspruchsvoller, wir schreiben auch Klausuren.
Marc Krasnow unterrichtet 4 verschiedene Gruppen. Auch Grundschüler sind dabei. Jede Woche kommen die Kinder und Jugendlichen aus den umliegenden Schulen in der Diltay-Schule zusammen. Grundsätzlich ist der Unterricht auch offen für Schüler anderer Religionen. Marc Krasnow möchte nicht nur Wissen vermitteln, seine Schüler sollen auch vorbereitet sein auf Auseinandersetzungen, denn die bleiben nicht aus.
Weil natürlich jüdische Schülerinnen und Schüler primär damit konfrontiert werden, ja, jetzt sag mal, ja, jetzt nimm mal Stellung. Und dafür braucht man ein gewisses Know-how, dafür braucht man Selbstbewusstsein.
Das sei zum Beispiel nötig, wenn die Schüler mit antisemitischen Vorurteilen konfrontiert sind.
Wie zum Beispiel, ihr Juden, ihr müsst keine Steuern zahlen. Oder mit einem Argument als Christusmörder. Ja, dass man sagen kann, nee, Moment, historisch sind das ganz andere Sachverhalte, die dem zugrunde liegen.
Das kann Clara inzwischen. Die 17-jährige Schülerin von Marc Krasnow konnte sich schon auf einige unangenehme Situationen vorbereiten. Zum Beispiel.
Wie gehe ich mit Leuten um, auch mit Menschen, die sich Israel kritisch äußern, beziehungsweise auch mit mir als Repräsentant von Israel nach einer Auseinandersetzung suchen, auch wie man damit umgeht. Definitiv fühle ich mich heute sehr selbstbewusst und sehe das als Teil meiner Identität, den ich auch nach außen zeigen darf und auch nach außen zeigen möchte.
Zu Hause lernen das die Schüler eher selten. Die meisten Eltern kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Dort spielte Religion kaum oder gar keine Rolle, erzählt Marc Krasnow.
Erschreckenderweise gibt es Kinder, deren Eltern als Jugendliche in der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen sind, nach Deutschland gekommen sind und wo dann zu Hause diesen Kindern beigebracht wird, dass es besser ist, nicht zu sagen, dass man jüdisch ist.
Für Marc Krasnow ist das unbegreiflich. Seine Schüler sollen sich nicht verstecken. Er wünscht sich, dass es in Zukunft mehr Lehrer für jüdischen Religionsunterricht an Schulen gibt, damit sie den Jugendlichen zeigen, dass sie stolz sein können auf ihr Jüdischsein.
Jüdische Religion an der Schule. Über ein seltenes Schulfach berichtete Carina Dobra.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Härtere Strafen für Antisemiten. Rassistische Motive einer Straftat sollen bereits jetzt für höhere Strafen sorgen. Das gilt prinzipiell auch für Antisemitismus, ist im Gesetz jedoch bisher nicht ausdrücklich genannt. Bundesjustizministerin Lamprecht will das ändern und damit Polizei und Justiz stärker sensibilisieren. Lamprecht erklärte, es sei für sie unfassbar, dass sich Juden in Deutschland nicht mehr sicher fühlen, dass sogar viele darüber nachdenken, das Land zu verlassen. Ich schäme mich dafür, sagte Lamprecht. Auch Bundesrat und Bundestag haben sich für eine entsprechende Reform des Strafrechts ausgesprochen. Der Zentralrat der Juden begrüßte diese Ankündigung. Zentralratspräsident Schuster sprach von einem wichtigen Schritt hin zu einer konsequenten Ahndung judenfeindlicher Straftaten. Antisemitische Beweggründe müssten bei der Strafzumessung gesondert und erschwerend berücksichtigt werden. Neue Leitung für das Jüdische Museum in Berlin. Die Niederländerin Hetty Berg wird neue Direktorin des Jüdischen Museums Berlin. Der Stiftungsrat hat die 58-Jährige einstimmig berufen. Sie wird die Leitung am 1. April 2020 übernehmen. Seit 2002 arbeitete Berg, selbst Mitglied der jüdischen Gemeinde, als Museumsmanagerin und Chefkuratorin des jüdischen Kulturviertels in Amsterdam. Kulturstaatsministerin Monika Grütters erklärte, Berg widme sich seit Jahrzehnten der Vermittlung jüdischer Geschichte, Kultur und Religion. Ihr Vorgänger Peter Schäfer war in die Kritik geraten und im Juni schließlich nach heftigen Kontroversen zurückgetreten. Arbeitsgruppe für Kampf gegen Antisemitismus an Schulen. Die Bundesländer wollen künftig verstärkt gegen Antisemitismus an Schulen vorgehen. Dafür haben die Kultusminister der Länder gemeinsam mit dem Zentralrat der Juden und der Bund-Länder-Kommission der Antisemitismusbeauftragten eine 15-köpfige Arbeitsgruppe einberufen. Diese soll Empfehlungen erarbeiten, um Lehrern eine Orientierung für den Umgang mit Antisemitismus zu geben. Zudem solle das Thema Antisemitismusbekämpfung umfassend in die Lehrerbildung verankert werden. Zentralratspräsident Schuster erklärte, wir weisen seit Jahren darauf hin, dass Bildung ein Schlüssel zur Bekämpfung des Antisemitismus ist. Kein Kind wird als Antisemit geboren. Neue jüdische Schule in Frankfurt bald bezugsfertig. Im Neubau der Grundschule der jüdischen Gemeinde in Frankfurt beginnt im Frühjahr 2020 der Unterricht. 13 Millionen Euro kostet das Gebäude, das Platz bietet für rund 300 Schülerinnen und Schüler. Die jüdische Gemeinde Frankfurt betreibt neben einer Grundschule mit Eingangsstufe seit einigen Jahren auch ein Gymnasium sowie zwei Kindergärten und einen Hort. 560 Schüler besuchen die beiden Schulformen. Nicht nur Kinder jüdischen Glaubens besuchen Grundschule und Gymnasium, mehr als 30% der Schülerschaft sei nicht jüdisch.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Wie sieht eigentlich ein Jude aus? Dieser Frage geht jetzt Daniel Neumann in seiner religiösen Ansprache nach. Er ist Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen.
Könnten Sie einen Juden beschreiben, wenn Sie danach gefragt würden? Gäbe es äußerliche Merkmale oder spezielle Kleidungsstile, die Ihnen spontan einfallen würden? Und wie wäre es bei einem frommen Juden? Da würde Ihnen doch bestimmt etwas einfallen, oder? Die Kippa etwa, also die runde Kopfbedeckung, die fromme Juden tragen. Oder seltener, die Tzitzit, jene seltsam anmutenden Fäden, die manch einer unter seiner Oberbekleidung heraushängen lässt. Und noch seltener, die Schläfenlocken. Und wie sieht es mit einem bestimmten Kleidungsstil aus? Schwarze, knielange Mäntel und ausladende Pelzhüte vielleicht? Sieht so nicht ein echter, ein authentischer, ein frommer Jude aus? Ja und nein. Denn tatsächlich gibt es Juden, die durch ihren extravaganten und sonderbaren Kleidungsstil oder ihre Rauschebärte und die Schläfenlocken auffallen. Echter oder authentischer als andere sind diese Juden allerdings nicht. Denn der Kleidungsstil dieser chassidischen Gruppen hat seine Ursprünge im Osteuropa des 18. Jahrhunderts und nicht im Altertum oder der Tora. Moses jedenfalls trug vor 3300 Jahren weder einen knielangen Mantel noch einen Pelzhut. Damit keine Missverständnisse entstehen. Die Schaufäden, die Koteletten oder Schläfenlocken und die Kippa haben ihre Grundlage sehr wohl in der Tora oder zumindest in den Auslegungskompendien. Für manch extravaganten Kleidungsstil gilt dies aber nicht. Stattdessen waren bestimmte Kleidungsstücke oder Outfits oft eine Reaktion auf das jeweilige Umfeld, vor allem das Judenfeindliche. Nicht selten nämlich wurden den Juden von ihren Zeitgenossen ein bestimmtes Accessoire, ein bestimmtes Kleidungsstück oder eine bestimmte Art der Kleidung aufgezwungen, um sie besser erkennen zu können oder um sie lächerlich zu machen. Und nicht selten machten die Juden aus der Not eine Tugend und begannen, die aufgezwungene Kleidung mit Stolz zu tragen, selbst dann noch, als der äußere Zwang nicht mehr bestand. Doch zurück. Klar ist, dass es mal zutreffendere und mal weniger zutreffende Beschreibungen von Juden gibt. Bestimmte Kleidungsstile und Erkennungszeichen inklusive. Eines muss dabei allerdings unmissverständlich klar sein. Den Juden als solchen gibt es nicht. Der Jude ist nicht unterscheidbar, identifizierbar, erkennbar. Es sei denn, er entscheidet sich selbst dafür, erkennbar und identifizierbar zu sein. Denn der Jude als solcher hat keine körperlichen Merkmale oder Erkennungszeichen, keine spezielle Physiognomie und keine bestimmte Hautfarbe. Es gibt Juden aus aller Herren Länder, große und kleine, dicke und dünne, hübsche und hässliche. Und dann auch noch in allen Hautfarben. Juden gehen weder gebeugt, noch haben sie besonders große Ohren oder eine typische Nasenform. Auch wenn mir eine junge Dame einmal im Brustton der Überzeugung verriet, dass sie selbst von jüdischer Abstammung sein müsste, da sie so eine große, gebogene Nase habe. Eine Judennase eben, wie sie dümmlich lächelnd meinte. Es mag manchen auch heute noch überraschen, aber Juden sind keine Rasse und besitzen auch keine einheitliche nationale Zugehörigkeit. Deshalb gibt es jemenitische Juden ebenso wie äthiopische, wie französische, wie portugiesische, wie amerikanische und, man glaubt es kaum, auch israelische. Das jüdische Volk ist kein hermetisch abgeriegelter Club, keine geschlossene Gesellschaft. Es ist offen für Konvertiten, also für Menschen, die sich ihm anschließen möchten, sofern sie dessen Ideale, Gesetze und Traditionen annehmen und auf sich nehmen möchten. Deshalb ist es völlig abwegig, einen Juden anhand körperlicher Merkmale oder der Physiognomie erkennen zu wollen. Auch wenn viele das immer noch glauben wollen. Was allerdings Albert Einstein mit Kurt Tucholsky, Hannah Arendt mit Sammy Davis Jr. oder Woody Allen mit Ivanka Trump gemeinsam haben sollen, außer dass sie alle jüdisch sind, ist mir schleierhaft. Nun glauben Sie bitte nicht, dass nur Nicht-Juden dem Irrglauben verfallen, Juden am Aussehen erkennen zu können. Auch wir Juden sind davor nicht immer gefeit. So wie in dem Witz, in dem ein Jude namens Moische während einer Zugfahrt einem Pfarrer gegenüber sitzt, der gerade Zeitung liest. Nachdem Moische den Pfarrer eine Weile betrachtet hat, fragt er ihn: »Entschuldigen Sie bitte meine Neugier, aber sind Sie zufällig jüdisch?« »Nein, bin ich nicht«, antwortet der Pfarrer und vertieft sich wieder in seine Lektüre. Nach einer Weile fragt Moische erneut, ob sein Gegenüber nicht vielleicht doch jüdisch sei, was dieser erneut verneint. Nachdem Moische den Pfarrer wenige Minuten später ein drittes Mal anspricht und ihn fragt, ob er sich denn auch wirklich sicher sei, nicht jüdisch zu sein, antwortet der Pfarrer, der endlich seine Ruhe haben möchte, genervt: »Also gut, Sie haben recht, ich bin Jude.« Woraufhin Moische irritiert mit dem Kopf schüttelt und meint: »Komisch, Sie sehen gar nicht jüdisch aus.« Doch weg von körperlichen Merkmalen und der Erkennbarkeit oder besser Nichterkennbarkeit der großen jüdischen Mehrheit und zurück zu der Beschreibung von frommen Juden und zu den Bildern und Assoziationen, die damit einhergehen. Interessanterweise finden sich diese Vorstellungen gelegentlich auch bei Juden selbst. Warum? Weil viele Juden, gerade in Deutschland, ihre eigene Religion und deren Anhänger kaum kennen. Was wiederum nicht verwunderlich ist. Denn erstens hat die Shoah, also die industrielle Judenvernichtung der Nazis, zu einem massiven Aderlass geführt, zu einem Verlust von Wissen, Tradition, Kultur, Lebensart und vor allem von jüdischen Menschen. Zweitens schreitet die Säkularisierung unaufhaltsam voran und dagegen sind auch Juden nicht gefeit. Drittens sind viele Juden im heutigen Deutschland Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, also einem religionsfeindlichen Regime, Und dort wurde ihnen die eigene Religion ebenso wie die Traditionen über Jahrzehnte systematisch ausgetrieben. Und viertens haben viele Juden einfach kein Interesse, etwas über ihre Wurzeln zu erfahren und ihr jüdisches Erbe anzutreten. All das macht deshalb auch sie anfällig für die holzschnittartigen Bilder und Stereotypen, die einem so häufig begegnen. Ein frommer Jude ist für viele deshalb ein schwarz gekleideter, bärtiger Mann mit Schläfenlocken und Hut. Und wenn er schon keinen Hut trägt, dann doch mindestens eine Kippa, oder? Ich erinnere mich jedenfalls an ausgedehnte Diskussionen in unserer Synagoge, als es wieder einmal um die nervenaufreibende Suche nach einem geeigneten Rabbiner ging. Also einem Prototyp, der zumindest in der Theorie das Judentum in Reinkultur verkörpert. Nicht zuletzt durch sein Auftreten. Jedenfalls hatten wir einen Rabbinerkandidaten zu Besuch, der, obwohl orthodox, keinen Bart trug und auch keinen Hut. Und so richtig schwarz war der Anzug, den er anhatte, auch nicht. Eher dunkelgrau. Das waren zwar alles keine Gründe, an seiner Qualifikation, seinen Fähigkeiten und seiner Gesetzestreue zu zweifeln, aber erzählen Sie das mal Ihrer Gemeinde. Jedenfalls ernteten wir von einigen bedauerndes Kopfschütteln, gepaart mit der Bemerkung, dass dies ja wohl kein richtiger Rabbiner sein könne. Schließlich habe er noch nicht mal einen Bart. Der nächste Kandidat entsprach dann dem vermeintlichen und verzerrten Idealbild, das viele von einem frommen Juden und also von einem echten Rabbiner haben. Er hatte tatsächlich einen ziemlich langen Bart, durch den er sich von Zeit zu Zeit nachdenklich fuhr, trug einen tiefschwarzen Anzug und hatte einen Hut auf, so groß wie ein Wagenrad. Die erste Reaktion der Gemeinde, anerkennendes Nicken und zustimmendes Gemurmel, war vielversprechend. Außerdem begegnete man ihm mit hohem Respekt, bis er wieder abgereist war. Dann nämlich beschwerten sich dieselben Mitglieder, die zuvor den bartlosen Rabbiner abgelehnt hatten, über seinen bärtigen Kollegen, den optischen Protojuden. Der sehe zwar wie ein richtiger Rabbiner aus, passe aber unter keinen Umständen zu uns, schließlich sei er doch viel zu orthodox. Und nun? Wie sieht denn nun ein echter Jude aus, ein Frommer noch dazu? Das dürfte im Auge des Betrachters liegen. Meistens jedenfalls. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.
Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. In seiner religiösen Ansprache ging es heute um die Frage, wie sieht ein Jude aus? Diese Ansprache und auch die ganze Sendung Jüdische Welt gibt es als Podcast. Beides finden Sie bei hr2kultur.de oder bei iTunes. Die monatliche Sendung Jüdische Welt in hr2 Kultur geht damit zu Ende. Hier geht es gleich weiter mit der Klassikzeit. Ich bin Lothar Bauer-Ochse und ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit hr2 Kultur.